In Großbritannien haben die Brexit-Befürworter nach neuen Umfragen eine deutliche Mehrheit. Die EU scheint keinen guten Ruf zu haben auf der Insel. Wie schätzen Sie die Stimmung denn ein? Wie ist dann das Verhältnis zum Festland in Großbritannien?
Das eine ist das Abkommen. Das andere ist aber, dass die Folgen des Brexits uns noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte beschäftigen werden. Denn trotz des Abkommens gilt, wenn ein Land die EU, den Binnenmarkt und die Zollunion verlässt, führt das unweigerlich zu Veränderungen. Und das Niveau der Zusammenarbeit kann nicht den vorherigen Stand erreichen. Beim Brexit gibt es also nichts zu gewinnen. Jetzt geht es allerdings darum, die Vereinbarungen praktisch umzusetzen. Aber dabei sind in den ersten Monaten auch Hindernisse und Komplikationen aufgetreten.
Die EU-Außenminister beraten ja heute über das künftige Verhältnis zum Königreich. Da geht es natürlich hauptsächlich um die wirtschaftlichen Beziehungen. Aber auf was für eine Grundlage sollte es gestellt werden über den Handel hinaus?
Dieses Handels- und Kooperationsabkommen, auf das unsere neue Grundlage steht, ist ja beispiellos in seinem Umfang. Das geht weit über ein traditionelles Freihandelsabkommen hinaus. Das sind fast 1300 Seiten. Das heißt, wir haben eine stabile, solide, rechtlich abgesicherte Grundlage für unsere neuen Beziehungen. Entscheidend wird sein, dass diese Entwicklungen auch geprägt sind durch gegenseitiges Vertrauen. Und Vertrauen ist ganz wertvoll, gerade zu Beginn dieser neuen Partnerschaft. Und da gibt es nach wie vor schon Punkte, wo dieses Vertrauen untergraben wird. Das Austrittsabkommen und insbesondere das Protokoll zu Irland und Nordirland muss vollständig umgesetzt werden. Da leistet die britische Regierung noch zu wenig. Und dann gibt es natürlich auch eine bedauerliche Politik der Nadelstiche in London gegen die Europäische Union, zum Beispiel dadurch, dass sich London nach wie vor weigert, unserem EU-Botschafter den vollen diplomatischen Status anzuerkennen. Das ist unnötig, das alles untergräbt Vertrauen und deshalb appellieren wir an unsere britischen Partner, dass wir jetzt vernünftig unsere Beziehungen auf eine neue Grundlage stellen.
Sie haben eben schon die nordirische Grenze angesprochen, diesen Konflikt. Der Nordirland-Konflikt flammt wieder auf. Offenbar werden alte Wunden wieder aufgerissen. Inwieweit ist denn auch dafür der Brexit schuld?
Die Unruhen in Belfast und in anderen Orten in Nordirland sind in der Tat sehr besorgniserregend. Der Frust entlädt sich gewaltsam auf den Straßen. Und es war und es ist immer ein europäisches Kerninteresse gewesen, Frieden, Stabilität und Wohlstand auf der irischen Insel und Nordirland zu bewahren. Deutlich muss man den Protestierenden in Nordirland sagen, das Protokoll zu Irland und Nordirland ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung des Problems. Das Problem heißt Brexit. Und insbesondere die Form des Brexits, die die britische Regierung gewählt hat, denn die britische Regierung hätte ja auch die norwegische Option ziehen können, dass das Vereinigte Königreich die Europäische Union verlässt, aber im Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. Das hat die britische Regierung nicht getan und deshalb muss die britische Regierung auch in Nordirland allen Beteiligten erklären, warum das jetzt so entscheidend ist. Wir haben als EU drei Punkte, die für uns von entscheidender Bedeutung sind. Erstens, Frieden und Stabilität auf der irischen Insel müssen erhalten bleiben. Zweitens, reibungslose Wirtschaftsabläufe sind auf der gesamten Insel zu gewährleisten. Und drittens, es gilt auch die Integrität des europäischen Binnenmarktes zu schützen. Und das bedeutet eben, dass Waren und Lebensmittel den geltenden Regeln des Binnenmarktes auch in Nordirland entsprechen müssen.
Sie sagen, der Ball liegt in London. Welches Druckmittel hätte denn die EU überhaupt? Heißt das, dass am Schluss Schiedsgerichte über Einzelteile des Vertrags entscheiden müssen?
Gegen die einseitigen Maßnahmen, das Protokoll in bestimmten Bereichen nicht umzusetzen, hat die Europäische Kommission Rechtsmittel eingelegt, zunächst mit einem schriftlichen Vorverfahren. Und zum Zweiten würde aus meiner Sicht ja gerade das neue Handels- und Kooperationsabkommen, wenn es dann endgültig in Kraft tritt, uns auch weitere Möglichkeiten geben, auch entsprechende Gegenmaßnahmen vorzunehmen.
Herr McAllister, ich würde gerne noch ein anderes Problem öffnen, und zwar, dass an der schottischen Grenze sozusagen in Schottland wird im Mai ein Parlament gewählt und die schottische Nationalpartei, die mutmaßliche Gewinnerin, zeigt sich antibritisch, aber proeuropäisch. Wie sollte sich denn die EU in diesem Fall verhalten?
Am 6. Mai sind umfangreiche Wahlen im Vereinigten Königreich, nicht nur in Schottland, auch in Wales und in 145 englischen Kommunen. Der schottische Wahlkampf ist ganz klar geprägt von zwei Themen. Zum einen, wie geht es weiter im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie? Und das zweite ist, wie geht es weiter mit einem weiteren Unabhängigkeitsreferendum? Die Stimmung in Schottland ist polarisiert. zwischen Unabhängigkeitsbefürwortern und Unabhängigkeitsgegnern. Ich selber bin ja regelmäßig in Schottland zu Gast und weiß aus der eigenen Familie und aus dem eigenen Freundeskreis, wie enorm polarisierend dieses Thema ist. Da sollte man ohnehin als Nicht-Schotte dann auch sich mit der gebotenen Distanz sich das dann auch anschauen, denn das kann sehr schnell auch sehr ruppig in den engsten Freundes- und Familienkreisen werden.